In Folge 283 haben wir Kerstin Lange zu Gast und sprechen mit ihr darüber, wie es ist, wenn die Deadline naht und der Druck wächst. Wie geht man damit um und wie kann man das vielleicht vermeiden? Zudem haben wir das längste Vorgeplänkel ever. Ich wollte schon mal vorwarnen.
Ja, wir waren uns sehr uneinig. Ihr dürft entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Und wir haben auch sonst ganz viel rausgefunden darüber, wie unterschiedlich man beim Schreiben auch sein kann. Was killt die Produktivität und was hilft? Hört rein.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Ist Folge 283 von Die Zwei von der Talkstelle, dem Podcast rund ums Schreiben und Veröffentlichen von Büchern im Self-Publishing und im Verlag. Mir gegenüber sitzt wie immer die wunderbare Vera Nentwich. Ich bin Tamara Leonhardt. Hallihallo.
Ja, hallo. Das wird ja immer routinierter.
Ja? Mit Schwung.
Und mit Schwung, ja. Ja. Apropos Schwung. Ich meine, wir haben ja beide ein Messewochenende hinter uns.
Ja. Ja.
Und ja, erzähl mal, wie waren deine Erfahrungen? Du warst in Koblenz, ne?
Ja, es war sehr schön. Ich bin auch zufrieden, wie es gelaufen ist. Und es war auch sehr anstrengend. Also dadurch, dass ich ja jetzt seit anderthalb Jahren keinen Messestand mehr hatte und ein bisschen ein anderes Konzept machen wollte, war ja vorher immer alles rot mit Rosen und Glitzer. War einiges vorzubereiten, was eigentlich erst für Ende November geplant gewesen war, wenn ich dann den ersten längerfristig gebuchten Tisch habe. Das musste ich dann alles in einer Woche schnell organisieren. War dann auch noch samstags bis spät abends am Tun.
Ja, ich habe das entsprechende Post gesehen.
Ne? Hab gerade mal 4 Stunden Schlaf bekommen, weil ich ja eigentlich um 5:30 wollte ich losfahren. Es wurde dann 4:15. Ja, also es war sehr anstrengend, dann den ganzen Tag dort gewesen, bis spät abends, als ich wieder zu Hause war, und montags war ich so platt. Aber, also ich habe schon von anderen gehört, dass einige ein bisschen enttäuscht waren, weil es letztes Jahr wohl extrem gewesen sein muss. Also April Winter hat gepostet, dass sie letztes Jahr nach 40 Minuten ausverkauft war.
Okay.
Und ich habe auch von einer anderen Kollegin gehört, also wie die Heuschrecken wären die Leute über die Bücher reingefallen. Das war mir aber von vornherein klar, dass das bei der zweiten, also das war ja letztes Jahr zum ersten Mal, dass das beim zweiten Mal wohl so nicht werden wird. Zum einen ist es eben nicht mehr was ganz Neues. Zum anderen kam ja noch ein zweiter Raum dazu, das heißt auch mehr Leute. Und dann war es ja auch noch der Sonntag nach dem Feiertag, wo viele vielleicht weggefahren sind. Aber nichtsdestotrotz, also für mich, die halt diese Erfahrung vom letzten Jahr nicht gemacht hat, war es eine sehr gute Messe. Ich habe auf jeden Fall mehr verkauft und mehr Gespräche geführt als auf allen Messen, wo ich bisher einen Tisch hatte. Und habe eine sehr, sehr nette Nachbarin kennengelernt. Also Tischnachbarin.
Mhm.
Und ja, viele liebe Leute getroffen und ja, bin zufrieden. War sehr schön.
Ja, also was ich so gehört habe, waren die meisten der Teilnehmenden, also die, mit denen ich Kontakt hatte, doch recht zufrieden mit Koblenz. Ich war ja einen Tag zuvor bei der Rehbuch da vom Harald, die eigentlich zwar Buchmesse Recklinghausen heißt, aber in Herten war. Und na, ich sag mal so, für mich war es jetzt im Nachgang, sag mal, ganz okay. Aber ich glaube, da mit dem, was du da in Koblenz erlebt hast, kann das bei weitem nicht mithalten. Es muss wohl besser gewesen sein als letztes Jahr, haben mir die gesagt. Aber es waren doch einige auch durchaus enttäuscht. Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich habe ja schon deinen Post gesehen, dass du ja deinen Tisch da hier Test aufgebaut hast. Und als ich dann so am Morgens alles irgendwie in die Kiste schmiss, was ich da so habe, habe ich gedacht, super, ne? Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich nehme einfach, was ich habe und dann gucke ich mal. So, das Einzige, was ich, war so ein Learning aus anderen Aufbauten, weil ich habe ja ein paar mehr Bücher und die jetzt, bisher habe ich die einfach immer alle so nebeneinander in so Buchaufstellern gestellt. Mhm. Abgesehen davon, dass ich gar nicht genug Aufsteller für alle Bücher hatte, wird so ein Tisch dann auch sehr schnell eng. Aber ja, ich muss wohl in die Höhe bauen. Und dann hatte ich mir vorher so ein kleines Holzstufenregal da bestellt. Und das habe ich dann aufgebaut, ein bisschen Tuch drüber und gut war. Ja, ich muss sagen, also ich meine, ich habe an dem ganzen Tag jetzt 8 Bücher verkauft. Ich hatte mir 10 Bücher als Ziel gesetzt, habe ich nicht ganz erreicht. Ich sag mal, die Tischkosten habe ich einigermaßen, habe ich so gerade drin. Und diese 8 Bücher habe ich eigentlich auch nur verkauft, weil ich halt wirklich intensivst die Menschen, die da auch nur in meine Richtung guckten, angequatscht habe. Ne? Und so, ich habe mich halt so an meine Messeanfänge erinnert und habe halt allen gesagt, ne, sie brauchen doch bestimmt einen heiteren Krimi. Oder bei mir gibt's halt, die meisten sind da heitere Krimis. Bin wieder immer wieder überrascht, wie wenig Leute damit mit anfangen können. Und habe die dann ins Gespräch verwickelt. Und wie gesagt, die einen oder anderen haben dann halt auch gekauft. Ich habe so ein paar Learnings mitgenommen, weil ja nächstes Jahr Leipzig, da habe ich ja einen Stand gebucht, ne, da kann man ja schon mal ein bisschen lernen.
Da musst du mehr als 8 Bücher verkaufen.
Da muss ich definitiv mehr als 8 Bücher verkaufen, ja. Ich habe ein paar Learnings mit, also ich habe bis auf eine Ausnahme ausschließlich die ersten Teile der Reihen verkauft. Also selbst wenn die Leute zuerst an einem anderen Buch gegriffen haben, haben sie dann doch immer gefragt, was ist denn der erste Teil? Und haben den gekauft. Ich habe dann auch über den Tag gelernt, dass ich noch das Anquatschen klappte ganz gut. Den Abschluss, da musste ich noch ein bisschen üben. So, ich habe dann so später, habe ich dann auch immer, wenn sie dann da so zweifelnd standen, habe ich gesagt, wollen sie sich mal jetzt angucken, so dass die mein Buch in die Hand nehmen und so, ne? Und da so ein bisschen halt konkreter auch fragen, so was sie, welches interessiert sie am meisten und so, ne? Also so positive Abschlussfragen stellen. Das hat dann zum Ende hin dann auch so kurz vor Schluss mir auch noch 2 Verkäufe gebracht. Die ja nicht kaufen, die wollten dann doch irgendwas mitnehmen. Ich hatte so meine Lesezeichen, die ich seit Jahren habe. Da habe ich auch noch so einen Barcode drauf, wobei ich festgestellt habe, ein Teil der Adressen tut es gar nicht mehr. Die habe ich seit 8 Jahren, da habe ich die rumliegen. Ne? Und keine Ahnung, weil ich mir vor 8 Jahren bei so mancher Adresse gedacht habe. Ja, also egal. Aber dass ich jetzt irgendwas konzipieren muss, was ich dann, wenn sie denn nicht kaufen, was die Leute mitnehmen können. Und ich überlege noch, was das denn idealerweise ist. Ne?
Ja, das Thema hatte ich auch. Also ich wurde ein paar Mal gefragt, irgendwie, hast du ein Kärtchen oder sowas, wo ich dich finden kann? Und ich hatte tatsächlich nur die Flyer von Rock in Peace dabei, wo auf der Vorderseite das Cover und auf der Rückseite der Klappentext und ein QR-Code zu der Landingpage ist, wo ich dann gesagt habe, dann geht er auf den Link und dann bist du auf meiner Website, da findest du alles andere. Aber tatsächlich so irgendwie so ein, weiß nicht, vielleicht einen einmal gefalteten Flyer mit Website, Social Medias und kurz alle Bücher oder sowas. Ich meine, das ist halt das Blöde, das bleibt nicht lange aktuell. Das heißt, man muss dieser Versuchung widerstehen, na, du kannst 50 bestellen, aber hey, wenn du 3.000 bestellst, dann kostet es ja auch nur 2 Euro mehr. Das ist auch ein Learning, was ich mitgenommen habe und ein ganz großes Learning, da habe ich auch den ganzen Tag irgendwie rumprobiert, war, dass ich mich sehr schwer getan habe, direkt erkenntlich zu machen, das sind Romance-Bücher, das hier ist was ganz anderes, weil, ne, wenn du natürlich da 3 Bücher hast, wo Liebesroman draufsteht und dann ein Buch halt mit einem Typen einfach auf dem Cover, dann ist das schnell einfach in dieselbe Schublade gesteckt. Da habe ich mir jetzt fürs nächste Mal ein Konzept überlegt, dass ich das wirklich nach 2, also ich habe ja dieses Gitarrenregal dabei gehabt, wo so ein bisschen Klimbim drin war. Und das mache ich nächstes Mal in die Mitte, mache dann rechts das eine und links die anderen Bücher und werde das auch ein bisschen farblich noch trennen. Und was ganz gut war, an meiner Rückwand hatte ich auch nochmal die Bücher, wo aber nicht groß der Titel stand, sondern die Tropes. Also der Titel halt unten in klein und die Preise dazu, aber in erster Linie das Cover und zum Beispiel bei der Musical Romance habe ich dann geschrieben Second Chance Musical Romance oder bei Memories of Your Smile Age Gap Singer Songwriter Romance und dass die Leute halt dann ohne groß zu fragen direkt das einordnen konnten. Und da stand natürlich dann auch Rockdrama und da hatte ich sogar noch ein extra Bild drunter, wo so diese ganzen, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt, das sieht man ganz oft auf Insta, wo halt so ein Cover ist und da gehen so Pfeile raus und dann stand halt bei mir dann Mental Health und Verlust und so, ne? Mhm. Also, dass die Leute das sehen konnten, ohne groß fragen zu müssen. Aber ich wollte ja, dass sie fragen. Ja, ich möchte aber auch, dass die Leute, die nicht reden wollen, und ich glaube, da gibt es durchaus viele, das direkt erkennen können, ohne dass sie groß ins Gespräch gehen müssen. Und ich habe mir überlegt, dass ich das auch nochmal auf den Tisch direkt bringe, weil ich hatte von jedem Buch eine stehende Version und davor eine liegende. Und zum Blättern haben die Leute nur das liegende genommen. Das heißt, das stehende Cover war eigentlich verschenkter Raum, wenn dort irgendwie stattdessen so ein Info mit Coverbild und ein paar Stichworten gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich mehr gebracht.
Ja, aber wie gesagt, also ich habe auch sehr überlegt. Klar, ich habe dann auch mal angeschaut bei so anderen Ständen, wo gehen die Leute auch von sich aus mal auf den Stand zu. Ich meine, klar, viele suchen einfach das, was sie kennen. Natürlich waren so diese Fantasy-orientierten Sachen immer, hatten dann eher sowas Zulauf. Es laufen relativ wenige durch so Gänge und suchen heitere Krimis. Aber letztlich, ich will ja, dass die Leute mich ansprechen. Ne? Also die Frage ist,
Vera,
ja.
Du willst ja in erster Linie Bücher verkaufen.
Ja.
Und das ist schön, dass du mit den Leuten reden möchtest, aber viele, viele Leute wollen nicht mit sämtlichen Autoren an allen Tischen reden. Du musst ja bedenken, es gibt ja nicht nur dich auf der Messe. Und ich, wenn ich auf so eine Messe gehe, habe keine Lust, an jedem einzelnen Tisch angequatscht zu werden. Das heißt, mich hast du da verloren, obwohl ich vielleicht ein Buch gekauft hätte. Wenn ich die Info aber gleich sehe, ohne dass ich mit dir reden muss und sehe, oh, das interessiert mich, dann kann ich dich ansprechen. Also du musst ja auch die Leute abholen, die einfach auf ein Gespräch keinen Bock haben.
Ja gut, also wenn es so ist, dass du da vorbeigehst und das Interesse hast und mich dann ansprichst, da spricht ja nichts gegen. Ich will ja jetzt auch meinen Stand nicht kryptisch machen. Ich will aber auch nicht, dass die, die vielleicht mit mir reden wollten, einfach, die 8 Verkäufe, die ich da hatte, die wären, wenn ich sie nicht angesprochen hätte, alle vorbeigegangen.
Hm. Weil sie nicht gewusst hätten, was es gibt.
Nein, entschuldige bitte, das stand da schon, natürlich steht das da groß okay. Und so, ne? Also, ich bin ja nicht blöd, aber die Leute tendenziell gehen vorbei, ne? Die gucken. Und ich muss sie schon ins Gespräch. Und ganz ehrlich, dass sie auch von anderen angesprochen werden, ist mir persönlich scheißegal. Also es geht um meinen Stand, um meine Büchverkäufe. So. Und wenn da einer ist, der so gar nicht mit mir reden will, der wird auch zu 99% nicht mein Buch kaufen. Also, dass die Leute da vorbeigehen und sich den Namen merken, um dann später zu gucken. Sorry.
Also ich habe niemanden vom Gang zu mir gerufen. Ich habe, wenn jemand, also die Leute sind zu mir an den Tisch gekommen, haben auf die Bücher geguckt und wenn dann sie ein bisschen stehen geblieben sind, habe ich, je nachdem, manchmal haben die Leute dann einfach so die Bücher hin und her geguckt, dann habe ich gesagt, das hier sind 3 Romance-Bücher, das hier ist ein Drama, was interessiert dich denn? Ab und zu kamen mal welche an meinen Tisch und dann habe ich so vom Outfit her, einer hatte ein Slipknot-Shirt und einer hatte so einen kreativen Hut auf und so, habe gesagt, du siehst irgendwie musikaffin aus. So, also ich habe die angesprochen, wenn die da waren, aber ich habe keine einzige Person vom Gang zu mir hergerufen und habe trotzdem Bücher verkauft.
Naja gut, also jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Jetzt habe ich nicht alle vom Gang zu mir hergerufen, aber es war so, ich habe mich da auch mit meinen Standnachbarinnen ausgetauscht. Es war tatsächlich so, dass Leute teilweise so mit 1,5 Meter Abstand immer so auf die Stände lugten.
Ja.
Ne? So. Und dann so von einem zum anderen ging. So nach dem Motto, sprich mich ja nicht an.
Ne? Genau.
So. Ja, aber die werden noch nie dein Buch kaufen.
Warum nicht? Die sind doch dorthin gegangen, um Bücher zu kaufen. Aber es gibt ja Menschen, die sind einfach sehr schüchtern, die haben vielleicht Sozialphobien oder so, die wollen nicht angelabert werden, die lesen gerne und wollen auch Bücher kaufen, aber die wollen kein Verkaufsgespräch. Und die sind doch auch in Ordnung, die Menschen.
Also das, entschuldige bitte jetzt, also du drehst mir aber echt die Worte im Mund rum. Also ich habe natürlich können die dürfen die auch gerne die Bücher kaufen und um Gottes Willen, ich habe doch nichts gegen die Leute, aber
sag ich auch nicht, aber du sagst, die werden niemals kaufen. Und
ja,
ich hatte ein paar extrem schüchterne Leute, die meine Bücher gekauft haben.
Ja, aber die sind also auf dich zugekommen.
Genau.
Ja, dann ist doch gut. Ich rede ja über die, die nicht auf dich zukommen. So, ich rede ja über die, die aus 2 Meter Entfernung so im Augenwinkel gucken und die.
Eben, und da ist ja die Frage, wie kannst du denen, ohne dass man sie in eine.
Ja, indem ich da hingehe und freundlich lächle, sage, hey, bei mir gibt's heitere Krimis, wollen Sie sich das mal angucken?
Ja, aber wenn das für die eine unangenehme Situation ist,
dann merke ich das, dann höre ich auch auf und dann gehen die auch weiter. Aber die werden nie mein Buch kaufen. Die werden auch so, wenn sie vorbeigehen, nie mein Buch kaufen.
Warum nicht?
Ja, das tun sie nicht, weil sie es am nächsten Stand schon vergessen haben.
Ja, geh doch mal eben,
selbst. Du gehst doch auch nicht mit 2 Meter Entfernung an Messeständen entlang und am Abend überlegst du dir da, vor 8 Stunden bin ich da mal kurz vorbeigegangen und das Buch kaufe ich jetzt. Sorry bitte, das ist doch eine Illusion.
Nee, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wenn ich mir überlege, wie kann ich denen die Informationen, die sie brauchen, anbieten, ohne dass ich sie in eine Situation bringe, die für sie unangenehm ist, dann sehen sie das und dann kommen sie vielleicht und nehmen sich auch einen Flyer mit. Also
niemandem, also wenn du da tatsächlich mal einen von dem, weiß nicht, wie viel Promille es mit Sozialphobien gibt, wenn du den einen erwiesst. Ja, natürlich möchte ich, dass die Menschen sich wohlfühlen, aber 99% haben keine Sozialphobie. Ne? Das ist einfach so eine Hürde oder so eine Gewohnheit, was war ja immer. Kein einziger von denen, ich angesprochen hatte, hat irgendwie böse regelt, die haben alle nett gelächelt, die sind zum Teil auf dem Rückweg an mir wieder vorbeigekommen und haben mich gegrüßt und sich verabschiedet. Also, sorry.
Ne? Na, ich sag ja auch gar nicht, dass du den Leuten was Schlimmes tust.
Ja, aber du sagst, alle, dass die da vorbeigehen, haben irgendwie Sozialphobie. Das ist doch Quatsch.
Ich sage nur, dass man alle abholen sollte und dass es auch viele Leute gibt, die nicht angesprochen werden möchten. Ich glaube tatsächlich, dass auch gerade unter Lesenden natürlich, das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache, dass da viele Menschen dabei sind, die ein bisschen ruhiger, ein bisschen in sich gekehrter sind. Deswegen lesen sie lieber, als auf irgendwelchen Partys rumzurennen. Also das ist ja prozentual schon gegeben. Und wenn ich die auch mit Informationen versorgen kann, warum sollte ich das nicht tun?
Natürlich, aber sie werden trotzdem beim Vorbeigehen, kein Mensch kauft ein Buch, indem er mal an deinem Stand vorbeigegangen ist.
Also bei mir kamen welche nochmal zurück und haben
es dann
gekauft.
Gekommen. Wenn sie gekommen sind, ist doch prima. Aber die
also haben sie doch das Buch gekauft.
Ja, aber sie sind auf dich zugekommen. Wir reden über die, die nicht auf dich zukommen. Ja, also ehrlich, sag mal, da weiß ich jetzt echt nicht, was du da von mir willst. Und, also, ganz ehrlich, nee, also, das ist eine völlige Illusion, dass da irgendwer am Stand vorbeigeht und sich irgendwas merkt. Das ist verrückt.
Es ist keine Illusion, weil es bei mir genauso mehrfach passiert ist. Die sind vorbeigegangen, das habe ich auch gesehen, die sind danach wiedergekommen, haben nochmal von weitem geguckt und irgendwann haben sie sich hergetraut und gekauft.
Ja, aber die hätten das auch, wenn sie nett angelächelt und gesagt, dann hätten sie auch gekauft. Die hättest du nicht verscheucht damit. Das ist auch, du setzt da drauf, in der Zeit sind wahrscheinlich sehr viel mehr an dir vorbeigegangen.
Ich weiß nicht genau, was du von mir willst, weil ich habe die Bücher verkauft und bin zufrieden damit. Also ich weiß nicht, wo das Problem jetzt liegt.
Ja, das ist ja auch schön. Nein, weil du mir irgendwie was andichten willst, dass ich Leute mit Sozialphobie vergraule.
Ich will dir gar nichts andichten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man denen, die nicht reden wollen, ja auch helfen kann.
Ja, so. Gut. Aber die meisten Leute wollen reden und ansprechen hilft. So.
Wenn du meinst.
Ja, es ist so. Also da, entschuldige bitte, frag sämtliche Vertriebsexperten, das ist so. So, wie kommen wir jetzt? Ich habe gerade Druck aufgebaut, super Überleitung.
Leute, sagt uns mal, ob ihr angesprochen werden wollt und wie dolle.
Naja, die Leute wollen nicht angesprochen werden, ich tue es trotzdem. Und dann sind sie froh und dann kaufen sie. So.
Naja. Was macht dein Buch?
Ach, frag nicht. So, jetzt haben wir schon genug vorgeplänkelt.
Ja, ich habe aber noch ein Geständnis zu machen.
Du hast ein Geständnis zu machen, das müssen wir mal mitnehmen.
Ja, frag mich mal, was mein Buch macht.
Was macht dein Buch?
Ich häng's an den Nagel.
Wie, du hängst an den Nagel? Von welchem Buch reden wir jetzt? Von den Drachen Weihnachtsgeschichte?
Ist keine Weihnachtsgeschichte, aber ja, von den Drachen.
Okay.
Ich hatte das ja so geplant, dass ich das, also sollte ja nur ein Kurzroman werden, dass ich die Rohfassung im September schreibe, im Oktober überarbeite, dann wird es lektoriert und dann gebe ich es in Druck, damit ich es eben Ende November auf dem Weihnachtsmarkt ausliegen habe. Da hätte es ja auch gut hingepasst. Jetzt war ja dieser Zusammenbruch im September, weswegen ich sehr langsam machen musste, jetzt noch diese spontane Messe. Also ich vom Zeitplan her müsste es Anfang September sein, dass ich das noch schaffe. Also habe ich gesagt, okay, bis zu der Messe kriege ich es nicht hin. Mhm. Und habe dann auch nochmal mit der, die das lektorieren sollte, gesprochen, was wir jetzt in der Zeit irgendwie sonst Sinnvolles machen können, ob sie schon mal über das drüber schaut, was ich habe. Und während dieses Prozesses habe ich gemerkt, ich hatte total Bock drauf, diese kleine Geschichte zu schreiben, mal was Lustiges, was Lockeres für zwischendurch. Aber ich habe mich da so reingefahren, habe festgestellt, es in meiner grenzenlosen Arroganz dachte ich halt auch, das schreibst du mal eben runter. Aber es ist ja einfach ein anderes Genre. Es war längst nicht so leicht, wie ich dachte. Und gleichzeitig wurde ich jetzt sowohl über Direktnachrichten auf Insta, als eben auch am Sonntag auf der Messe mehrfach gefragt, ja, gibt's denn irgendwie künftig noch ein Buch, das an Rock in Peace anschließt? Und das habe ich ja schon komplett durchgeplottet. Also es wird ja ein Roman mit denselben Figuren geben, der auch für sich ein Standalone ist. Und da habe ich einfach gemerkt, zum einen habe ich da mehr Lust drauf, zum anderen ist das einfach die Nische, die ich jetzt für mich gefunden habe. Und zum dritten werde ich sogar danach gefragt, warum zum Henker soll ich jetzt meine Zeit mit was verschwenden, was mir schwerfällt, was am Anfang lustig klang, aber jetzt einfach nur noch Druck aufbaut. Und damit sind wir quasi beim Thema von heute, Schreiben unter Druck. Also wozu sollte ich das machen? Und jetzt habe ich mich geeinigt, dass sie nicht die Drachen lektoriert, sondern dass ich meinen Plot jetzt die Woche noch weiter ausarbeite, eine kleine Beispielszene der Hauptfigur schreibe und so, und dass sie das sich dann in dieser Zeit anschaut und mit mir den Plot und die Figurenentwicklung durchgeht, sodass ich auch eine gute Grundlage habe, um dann reinzustarten nach der Frankfurter Buchmesse.
Oh, klingt mir nach einem guten Entschluss. Man muss sich auf das konzentrieren, was halt wichtig ist.
Ja. Ich muss auch sagen, ist ganz viel innerer Druck dadurch abgefallen. So dieses, oh Gott, ich muss noch diese Drachen fertig schreiben. Mhm. Ich setze mir jetzt auch keinen Termin für das neue Buch, sondern ich fange da jetzt an und habe Freude dran und bin auch froh, dass mich jetzt jemand mit dem Plot begleitet, weil es sind schwere Themen dabei, sowohl recherchemäßig schwere Themen als auch emotional schwere Themen. Und ich bin froh, dass ich da jetzt nicht alleine reinlaufe und insofern fühlt sich das gerade alles sehr, sehr gut an.
Ja, ne, klingt vernünftig und ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass du da jetzt gut in Flow kommst und das sich so gut anfühlt und du eben keinen Druck hast. Ja, weil
Dankeschön.
Mit Druck schreiben, das ist auch, ich tänzle auch immer um mich rum. Ich setze mir ja auch meine eigenen Deadlines und ich weiß, ohne dass ich mir eine Deadline schaffe, werde ich nie fertig werden. Andererseits, wenn es zum Druck wird, ist auch nicht so richtig gut. Und wie man das lösen kann und wie man damit umgeht, das wollen wir heute also ein bisschen näher erörtern nach dem längsten Vorgeplänkel ever. Und wir dann doch nochmal zum Thema. Als ich unsere heutige Gästin beim letzten Mal persönlich getroffen habe auf dem Frühjahrsbüchermarkt in Düsseldorf, da hat sie mir mit ziemlich leidendem Gesicht gesagt, da wie das so ist, unter Druck die Projekte zu schreiben. Und da habe ich gesagt, da muss sie unbedingt mal zu uns kommen, darüber müssen wir reden, wie sie damit umgeht und ja, was man daraus vielleicht lernen kann. Und ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Kerstin Lange ist da. Hallo, liebe Kerstin.
Hallo, liebe Vera. Hallo, liebe Tamara.
Hallo.
Wie sieht's denn aus mit deinen Projekten? Was hast du denn aktuell so auf der Brust oder vor der Brust?
Ein neues Romanprojekt, das ich Mitte Dezember abgeben muss. Mhm. Und da sind wir direkt beim Thema Druck. Den Druck macht mir ja niemand anderes, außer ich mir selber. Denn keiner steht mit der Pistole da und sagt, du musst dann und dann das Manuskript abgeben, sondern ich habe dann manchmal eine etwas euphorische Art und sage, klar, schaffe ich, überhaupt kein Thema. Und dann kommt das Leben dazwischen. Oder die Enkelkinder, ne? Oder der Mann, oder man wird krank. Und während ich dann am Anfang der Zeit immer noch denke, du hast noch so viel Zeit, du musst jetzt nicht jeden Tag 6 Stunden am Manuskript sitzen. Du kannst erstmal, ich renoviere sehr gerne. Und ich fange dann halt an zu überlegen, wie denn so die Wand im Wohnzimmer mit einer anderen Farbe aussehen könnte. Und dann ist dann mein ganzer Fokus darauf. Und dann bin ich im Baumarkt und dann bin ich hier und da. Und irgendwann denke ich mir dann so, jetzt wird's aber wirklich Zeit. Und beim letzten Manuskript war es dann tatsächlich so, dass ich krank geworden bin und mich persönliche Probleme beschäftigt haben, dass ich vor meinem Rechner gesessen habe und ich habe nicht einen Satz vernünftig hinbekommen. Da war wirklich der Punkt, und das mache ich ganz selten, wo ich dann den Verlag angerufen habe und gesagt habe, geht nicht, ich brauche Verlängerung.
Aber ich muss da jetzt nochmal einhaken, weil du hast ja gesagt, du hast im Dezember Deadline und du hast dann gesagt, dass du dir die Termine selbst setzt. So, aber die Veröffentlichung ist doch im Verlag. Also das setzt dann der Verlag nicht den Termin?
Ja, das geht schon so, dass ich gefragt werde, ob das und das dann halt passt. Und dass dann der Termin dann und dann, und dann muss ich ja dann abgeben. Und das ist dann halt für mich dann immer sehr leicht machbar, weil in dem Moment bin ich dann wirklich so Mr. oder Mrs. Wonder Woman. Und
von welchem Zeitrahmen gehen wir da aus, wenn wir jetzt von diesem aktuellen Projekt sprechen, was jetzt im Dezember Deadline hat? Wann war der Moment, wo der Verlag dich gefragt hat? Wie lange ist das her?
Es war ein 2-Buch-Vertrag, den habe ich im März abgeschlossen und im März wusste ich schon, dass ich im Dezember abgeben muss.
Okay, also das heißt März 3 bis September 9 Monate. Also normalerweise schon machbar, oder? Oder ist es sowas Kompliziertes? Wie planst du, welche Zeiträume denkst du denn für deine Projekte normalerweise?
Ach, das ist ganz schwierig zu beantworten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es halt, wenn ich eine Idee zu einem Projekt habe, bin ich eigentlich in Gedanken sehr oft am Tag in diesem Projekt. Und dann laufen die ganzen Ideen so im Kopf ab, was passieren muss, was kann, wie sind die Figuren. Und dann passiert ganz viel schon, da bin ich noch gar nicht im Schreibprozess, im Vorfeld und auch nur in meinem Kopf. Und dann fange ich an, das aufzuschreiben, einen Figurenplan zu entwickeln und so. Für das reine Schreiben, wenn ich großartig recherchieren muss, da reichen mir 4 Monate. Das ist das Minimum, was ich dann brauche. Jetzt bin ich aber auch eigentlich jemand, also ich habe nichts anderes zu tun, als zu schreiben, wenn man mal von dem normalen Leben absieht. Und denk immer, das ist wie ein normaler Brotjob. Du setzt dich halt morgens um 9 Uhr hin und schreibst dann bis 2 Uhr. Das ist so mein normaler Ablauf. Ich kann halt auch nur morgens schreiben. Aber ja, dann kommen manchmal so Dinge dazwischen, die diesen Schreibprozess morgens zerstören oder durchbrechen. Und wenn ich nachmittags schreiben muss, dann sitze ich dann da und krieg wirklich noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich morgens geschafft kriege, hin.
Aber jetzt muss ich mal, jetzt kommt wieder die sehr straighte Vera. Also wenn ich hier zu frech bin, dann bitte sagen.
Ja.
Jetzt, wenn du einen Job hättest.
Ja.
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 Dann würdest du morgens um 8 Uhr aus dem Haus gehen.
Ja.
Und würdest arbeiten. Und dann könnten die Enkel oder die Zimmerpflanzen oder was immer dich ablenkt, sich noch so viel aufregen, du wärst einfach nicht da.
So. Genau.
Warum nicht beim Schreiben? Wobei ich direkt einschränkend sagen muss, ich habe weder Enkel, ich habe auch nur 2 Zimmerlampen und bei mir klappt das auch nicht. Aber du bist ja heute der Gast, also deswegen musst du mir jetzt das erklären.
Ich das jetzt genau. Also zum einen muss ich dir jetzt erstmal widersprechen, weil ich habe einen Job.
Du hast gesagt, du hast sonst nichts anderes zu tun.
Ja, okay. Also ich betrachte mein Schreiben schon als Job. Und das ist meine Arbeit. Ich bemühe mich auch, jeden Morgen zur gleichen Zeit am Schreibtisch zu sitzen. Der große Unterschied zum vielleicht macht es das auch, zum Job, den ich früher gemacht habe, ist, ich gehe nicht gestylt an den Schreibtisch. Also es passiert, dass ich schon mal im Schlafanzug und ungewaschen am Laptop sitze, weil ich gerade eine super Idee habe und die muss dann halt auch niedergeschrieben werden. Mhm. Und vielleicht ist das der Punkt, dass man dann leichter sich auch wieder rausreißen lässt, dass man sagt, okay, die Wäsche muss ja auch noch gemacht werden oder der auf ins Telefon klingelt, ich gehe mal dran, könnte ja was Wichtiges sein. Auch wenn ich sehe, dass es Enkeltochter, wie auch immer was ist, oder der Hund, der da mal eben die Tür aufdrückt, die ich nicht richtig zugemacht habe und sich hier hinlegt und gestreichelt werden will. Und das reißt einen natürlich dann immer wieder raus. Und vielleicht wäre das anders, wenn ich mich, muss das mal ausprobieren, wenn ich mich fertig gestylt, geschminkt an den Rechner setze.
Also ich weiß, also wenn man so Arbeitspsychologen oder Menschen, die das untersuchen, die sagen das ja durchaus. Das war ja auch ein Thema so zu Zeiten Corona mit ganz viel Homeoffice, dass man da so eine gewisse Disziplin an den Tag legen muss, um selbst irgendwie diese Produktivität zu erreichen. Wobei, bei mir ist ja ähnlich, ne? Ich sage ja immer, wenn ich so im Schreibprojekt bin, dann ist so der morgendliche Ablauf, aufstehen, Pipi machen, Latte Macchiato aufschütten und schreiben. Ne? Und wenn ich dann mein Wochenziel erreicht habe, darf ich mich waschen. aktuell gelingt mir das
was
auch nicht wirklich.
Was hält dich denn ab? So, wenn ich jetzt einfach mal fragen darf.
Wenn ich das mal so genau wüsste, ne? Wahrscheinlich einfach die innere Faulheit. Also ich habe so, hab so einen natürlichen Drang, nichts zu tun.
Ne? So, ich finde, das klingt recht gesund.
Ja, das soll richtig gesund sein.
Ja, aber
auch
da kommt man nicht weiter.
Zu tun.
Ja, mal. Ja. Ne? Das ist genau das. Das sind diese Sachen mit dem Nicht-Tun oder Schokolade essen. Mal ist nicht schlimm. Aber die Tamara ist jetzt schon seit einer gefühlten Stunde völlig still und sagt nichts. Du bist wahrscheinlich
der Nächste. Ich fange ja nur noch Streit an heute.
Nein.
Oh, du bist okay, so, auf Krawatte gebürstet.
Ja, wir haben uns
wir
vorher
hatten ein bisschen, eine kleine Diskussion, ja, bevor du gekommen bist.
Da fragen wir dich als, ich glaube, besser fragen wir dich dazu nicht, also dann kommen wir vom Thema ab. Aber wie ist das denn bei dir? Du bist wahrscheinlich völlig diszipliniert, oder?
Nee. Ich war das früher, als ich tatsächlich noch einen angestellten Job hatte. Erst Vollzeit und später Teilzeit. Und ich wusste, ich will mein Schreibzeug oder dann eben auch, als ich zur Hälfte freiberuflich lektoriert habe, mein Schreib- und mein Lektoratszeug vor der Arbeit erledigen. Da bin ich halt wirklich diszipliniert immer um 5 aufgestanden. Aber da war ich auch noch U40 und habe das irgendwie hinbekommen. Inzwischen brauche ich einfach auch mehr Schlaf. Und für mich ist es so ein gleichzeitig ein Fluch und ein Segen, dass ich die Möglichkeit habe, zu jeder Tage so Nachtzeit zu arbeiten. Also manchmal gelingt es mir wirklich sehr gut, dass ich merke, boah, ich bin jetzt einfach abends gerade produktiv. Ich habe gerade so eine Phase, wo ich das abends besser kann. Also ich habe gestern Abend bis Mitternacht noch hier gesessen und lektoriert, nachdem ich tagsüber nichts hinbekommen habe. Oder es ist mir dieses Jahr schon oft passiert, dass ich nachts um 3 wach geworden bin, ums Verrecken nicht mehr einschlafen konnte und gesagt habe, gut, dann gehe ich jetzt hoch, habe dann irgendwie von 4 bis 9 lektoriert und mich dann wieder ins Bett gelegt. Also manchmal nutze ich diese Freiheit sehr positiv, aber manchmal ist natürlich dann auch so dieses, ach ja, aber so ein bisschen Doomscrolling auf dem Sofa ist ja auch schön.
Aber ich glaube, dass genau das ist das Problem, also wenn ich von mir ausgehen kann. Das Problem ist eben, dadurch, dass man so frei ist, was ja einerseits schön ist, dass man nie in so einen Rhythmus kommt, in so einen Automatismus kommt. Und ich habe das gerade in diesem Jahr sehr deutlich gelernt. Ich habe ja seit Anfang des Jahres mir vorgenommen, ich muss mich auch körperlich mal wieder auch richtig fit machen, habe 12 Kilo abgenommen, versuche mich regelmäßig zu bewegen. Und auch da habe ich gelernt, das bringt nur was, wenn da eine Regelmäßigkeit reinkommt. Ne? Ja. Wenn das einfach ein Automatismus wird, du machst das jetzt. Je öfter du das machst, desto geringer ist die Hürde, das zu machen. Ne? Und so, und da habe ich für mich gelernt, dass auch zum Beispiel regelmäßige Schlafenszeiten für mich wichtig sind. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt eine Smartwatch habe, die das ja immer alles überwacht und mir mittlerweile jeden Morgen Sternchen auswirft, weil ich eine super Schlafquote habe, super Schlafwert. So und komischerweise habe ich es jetzt auch wieder geschafft dadurch, dass ich wieder morgens so gegen 6 Uhr wach werde, was immer so meine beste Schreibzeit ist. Ich habe es noch nicht hingekriegt, mich dann auch wirklich an den Rechner zu setzen. Stattdessen liege ich auf der Couch, trinke Latte Macchiato und lese Zeitung. Aber das kriege ich auch noch hin. Aber so diese Regelmäßigkeit, ich glaube, und das hat man ja im Job. Du hast es ja auch gerade gesagt, Tamara, da musste man ja hin. So.
Im Angestelltenjob.
Ja, klar. Naja, gut, auch als ich im Büro noch, also ich habe zwar jetzt auch einen Schreibtisch, aber als ich mit meinen Mitarbeitenden und Kollegen, na klar, da musste ich auch morgens spätestens um 9 Uhr da sein, sonst hätten die gefragt, was macht denn die Chefin, ne? Mhm. Da hast du schon so einen gewissen sozialen Zwang.
Ja.
Den habe ich natürlich jetzt. Jetzt ist es jedem scheißegal. Fällt wahrscheinlich nicht auf, wenn ich hier 3 Wochen nur im Schlafanzug rumhänge. Wird keiner merken, ne? Höchstens der Mara, die mich ja einmal die Woche sieht. Das ist auch die einzige. Ne?
Also ich dachte doch eben, als ihr so über Styling gesprochen habt, also so das, was ihr sehen könnt, so bin ich auch zu meinem Angestelltenjob gegangen. Halt T-Shirt, Hoodie und keine große Schminke. Der einzige Unterschied ist halt, ich trage zu Hause nur Jogginghosen. Und bin dann, wenn ich ab und zu mal aus dem Haus muss, sehr erstaunt, wie eng die Jeans geworden sind.
Ja. Die Jeans, die enger werden.
Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt mir gerade letzte Woche eine neue Jeans gekauft und durfte eine Nummer kleiner kaufen.
Aber Respekt, 12 Kilo sind ja auch, ne? Gratulation, wow.
Ja, ich bin auch sehr stolz auf mich, was man übrigens auch an meinen kürzeren Haaren merkt. Ich ändere gerade alles, ich habe dort Haare abgeschnitten.
Ich dachte, die haben zu den 12 Kilo beigetragen.
Nein, das nicht.
Aber ich kann dir sagen, wo das ganze Zeug hingegangen ist.
Man sagt ja, Masse geht nicht verloren, sondern verteilt sich. Ne?
Ja, das hat mich einfach rübergeschoben.
Aber ich merke, ich versuche gerade, arbeite gerade daran, diese Regelmäßigkeit jetzt auch wieder in das Schreiben zu bekommen, wobei das Schreiben ja bei mir jetzt bisher ja nicht wirklich Job ist. Aber auch da versuche ich jetzt zu sagen, okay, wenn das jetzt ein Kundenprojekt wäre, würde ich es dann nur schleifen lassen? Nein, würde ich nicht. Ne? Ich würde mich dran setzen. Ich würde dann aber auch Druck empfinden. Und genau das will ich eigentlich nicht. So. Ist das so ein bisschen dieses Aufweichen der Deadline? Wie ist das bei dir, Kerstin?
Nee, ich brauche den Druck, glaube ich.
Ist das so eine innere Rebellion? Du sagst, ja, einerseits brauche ich den Druck, aber ich will ihn gar nicht.
Ja, wenn man das immer mal so genau erklären könnte. Also die Deadline hilft mir, der Abgabetermin, um überhaupt etwas fertig zu kriegen. Und ich glaube, wenn es gibt ja auch die Situation, wenn dann zum Beispiel das Manuskript aus dem Lektorat kommt und ich habe dann halt genau eine Woche Zeit, das zu überarbeiten und mir anzuschauen, dann klappt das ja auch. Dann sitze ich ja morgens auch früher am Schreibtisch und arbeite dann. Das sind aber dann, wenn ich das jetzt so richtig sagen kann, keine kreativen Sachen, sondern da kann man sich dran setzen. Man muss nicht sonderlich viel Kreativität beweisen, um das Lektorat dann zu bearbeiten, weil es ja Vorschläge sind und dann wundert man sich höchstens manchmal, was man da für komisches Zeug geschrieben hat und welche Wortkreationen man gefunden hat oder welche Rechtschreibregeln man missachten konnte oder so. Aber diese lange Frist für ein großes Manuskript, das ist so ein bisschen, ja, das ist die Freiheit, die ich mir dann halt auch nehme, um darüber nachzudenken und so die Geschichte im Kopf richtig hinzukriegen. Und manchmal stört mich dann halt auch der Rechner oder der Laptop, weil ich dann denke, das engt mich ein, das nervt mich, das ist dann halt, stört mich in meiner Entwicklung der Geschichte. Und irgendwann ist es dann soweit, dass ich das aufschreiben kann. Und dann kommt dann halt der Moment, wo eigentlich, das wäre mein optimales Empfinden oder mein optimaler Wunsch, dann darf mich niemand mehr stören. Dann würde ich gerne 24 Stunden am Tag nur noch für mich und für mein Projekt haben. Und das ist illusorisch. Das funktioniert einfach nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann halt rausgerissen werde, brauche ich wieder doppelt so lange, um wieder reinzukommen. Und Da muss ich irgendwie noch einen Weg finden, um das besser hinzukriegen, weil damit setze ich mich dann unter Druck und dieser Druck wächst dann halt auch. Und dann stehe ich irgendwann da und denke so, puh, ich glaube, das schaffe ich überhaupt nicht. Und wenn dann noch wirklich was Heftiges dazukommt, wo ich einfach gar nicht rauskomme, weil ich es erledigen muss oder dann, dann ist da so ein bisschen, wird aus dem Druck ein bisschen Panik.
Ja, ich glaube, es gibt so einen Kipppunkt, ne? Also Deadline und Druck treiben an bis an den Punkt, wo die totale Überforderung ist und dann, also dann falle ich in Schockstarre.
Genau so ist es. Dann sitzt man dann halt davor, hat die Tastatur vor sich und egal, was man dann tippt, das ist Quatsch. Also Unsinn.
Aber jetzt ist das ja, ich meine, wir sind jetzt, wir nehmen jetzt auf für Anfang Oktober, das heißt, das sind noch zweieinhalb Monate bis Deadline, roundabout. In welcher Phase bist du denn jetzt?
Oh, ist alles locker.
Ist noch total locker.
Und wie viel hast du schon?
Ja. Also geschrieben habe ich schon, also der Kapitelplan steht, das ist alles gemacht und geschrieben habe ich so um die 100 Seiten, was ich schon gut finde. Das ist jetzt gar nicht so.
Wie viele Seiten sollen es werden?
Im Moment ist alles locker.
Wie viele Seiten sollen es werden?
400.
Gut, also da heißt ein Viertel hasse. So, ja gut. Aber jetzt ist das ja auch nicht dein erstes Buch und wie war das denn bisher? Was passiert denn dann, wenn dieser Kipppunkt nahe ist oder erreicht ist? Verschiebst du dann die Deadline oder quälst du dich? Was
verschoben
passiert
die Deadline habe ich bisher wirklich erst einmal, dass ich gebeten habe, dass man mir ein bisschen, da habe ich 4 Wochen Aufschub bekommen, weil da funktionierten all meine Mechanismen nicht mehr. Normalerweise tritt ich mich dann wirklich in den Hintern oder fange an, morgens ganz früh aufzustehen, was überhaupt nicht in meiner DNA vorgesehen ist und zwinge mich dann an den Schreibtisch und mache dann einfach. Das geht dann halt auch. Das kann ich nur nicht lange machen. Das geht dann halt genau bis zu diesem Punkt. Das ist wie so ein, also bis ich fertig bin. Das ist wie so ein, danach falle ich wie in so einen totenähnlichen Schlaf. Ich kann das gar nicht schreiben. Dann bin ich einfach erschöpft. Und ich finde überhaupt keine Balance dazu. Es könnte ja alles so einfach sein, wenn man sich einfach jeden Morgen hinsetzen würde, sein Pensum schreibt und das alles ganz locker nimmt. Funktioniert bei mir leider irgendwie nicht. Und als ich noch im Angestelltenverhältnis war, natürlich habe ich mich dann halt, also das war dann halt einfach, du musstest dann halt, ich musste um 8, glaube ich, im Büro sein. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe, aber es hat funktioniert. Nur
die erste
Stunde war dann halt aber auch ganz oft so mal eben mit Kollegen sprechen, so ein bisschen aufwärmen, so in dem Büroalltag anzukommen. Man ist ja dann nicht sofort an den Rechner gegangen und hat wie wild angefangen zu arbeiten. Da war ja viel Soziales dazwischen.
Ja, das stimmt.
Wie war dein Tag gestern, wie war das Wochenende oder wie war der Urlaub? Und man hat ja auch nicht immer den gleichen Drive gehabt, mit dem gleichen Elan sich dann halt da reingezwängt. Und diese Freiheit nehme ich mir dann halt auch ganz oft zu Hause. So dieses noch so ein bisschen, gestern hatte ich auch keine Lust zu schreiben, da habe ich dann mit einer Freundin telefoniert und mit der Freundin weiß ich, dass es nie nur 10 Minuten sind, sondern da wird locker mal eine Stunde raus. Aber das tut gut. Und dann bin ich dann halt auch wieder an den Schreibtisch gegangen, konnte dann auch.
Aber am Ende hast du dann, ich meine, ich kann das sehr gut mitfühlen, mir geht's genauso, am Ende hast du dann diesen Druck und
genau,
so.
Ja.
Aber das Problem ist, also bei mir, ich kann ja nur aus meiner Sicht zählen, dass ich es ja dann doch irgendwie hinkriege zu dem Termin. Und das, was hängen bleibt, es hat doch wieder geklappt.
Nee, genau.
So, ne? Auch wenn ich nach jedem Projekt mir sage, so, jetzt scheiße, ich schreibe nie wieder ein Buch.
Okay.
Dann wird es so stressig. Gut, dann ist das schnell wieder vorbei. Aber so, und ich habe auch gemerkt, ich habe ja zwar keine Mitarbeiter mehr, aber ich habe ja noch einen Schreibtisch in so einem Gemeinschaftsbüro. Wenn ich dann wirklich sage, so, jetzt verlasse ich hier mein Wohnzimmer und meinen Esstisch, wo ich sonst schreibe, ich fahre ins Büro, dann sofort bin ich produktiver. Ne, weil ich einfach, weil, ja, irgendwie auch hier lenkt mich niemand ab oder sowas, nicht? Es ist irgendwas in der Psyche. Wahrscheinlich bräuchten wir jetzt einen Psychologen oder Psychologin, die uns sagt, was da bei uns hier so richtig falsch verdrahtet ist.
Aber ich habe schon mal überlegt, ob das nicht tatsächlich hilfreicher wäre, dass man das sich dann irgendwo anders hinsetzt, um zu schreiben, um das als Schreibort zu etablieren, damit man einfach weiß, wenn du dich hier hinsetzt, und so ähnlich wird das ja wahrscheinlich in deinem Büro dann sein, also hier wird nur geschrieben. Und dann ist das so im Kopf so, das ist der Schreibort, dann setzt man sich hin und man schreibt. Auch wenn ich hier an meinem Schreibtisch nur schreibe, also 3 Meter da hinten ist das Leben und ich lasse mich halt dann auch sehr leicht ablenken.
Also ich fürchte, es ist tatsächlich wie so oft im Leben eine Typsache, weil bei mir ist es oft ganz anders. Also zum Beispiel gestern, da ging es jetzt nicht ums Schreiben, da ging es ums Lektorieren, aber da war ich, als ich aufgewacht bin, immer noch sehr träge im Kopf, immer noch so Erschöpfung vom Messewochenende. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hochgehe an den Laptop ins Büro, und das fühlt sich halt hier dann direkt viel mehr nach Arbeit an, und das wird mich durch diese schon existierende Müdigkeit völlig lähmen. Also habe ich stattdessen den Laptop und eine Wärmflasche und eine dicke Decke aufs Bett gelegt und habe dann dort das gemacht. Und das war irgendwie in dem Moment für mich richtiger. Also ich muss persönlich sehr oft drauf achten, was ist gerade mein Bedürfnis.
Ja, ich kenne das auch, dass ich mir dann meinen Laptop nehme und halt nicht am Esstisch sitze, sondern das dann nicht auf die Couch lege oder so. Und da schreibe, es fühlt sich im Moment besser an. Die Lehre ist nur, wenn ich das einreißen lasse, wird es auf Dauer schlechter. Das ist genau dasselbe, wenn du einreißen lässt, mit der Freundin zu telefonieren, statt zu schreiben. Wie du ja gerade schon selbst gesagt hast, ist dann der Angang wieder schwerer.
Ja, das ist, was ich meine mit Typsache. Also ich glaube dir, dass es bei dir schlechter wird. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich immer genau gucke, in was für einer körperlichen, mentalen Verfassung bin ich gerade und wo kann ich am besten mich auf das einlassen, was ich tun sollte, dass das dauerhaft besser funktioniert, als mich zu irgendeinem. Ich habe ja auch schon 1000 Mal versucht, klare Zeiten festzulegen, von dann mache ich das und das, von dann mache ich das und das. Es funktioniert nicht, weil ich mich dann zu was zwingen muss, wofür mein Geist und mein Körper in dem Moment gar nicht auf der richtigen Frequenz sind. Und wenn ich mehr drauf horche, was ich brauche, es funktioniert bei mir besser. Aber ich bin halt auch ein ganz anderer Mensch als du, Vera.
Das wissen wir. Nein, das würde ich auch, um Gottes Willen, ich würde mir jetzt auch nicht erlauben, da irgendwie was so zu sagen. Nur als du angestellt warst und morgens um 8 Uhr da sein musstest, hast es getan. Du hast nicht gesagt.
Ich habe es getan aus Druck, dass ich meinen Lohn haben will, aber ich habe nicht immer produktiv am Rechner gesessen. Also am Rechner schon gesessen, aber ich war nicht immer produktiv. Ich habe auch oft geträumt oder unheimlich rumgeeiert.
Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt produktiver bist?
Ich habe das immer natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so Situationen, in denen ich im Angestelltenverhältnis nicht produktiv war, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich auch mal nachts 3-4 Stunden wachgelegen habe und wo ich ohne Witz vom Rechner saß im Büro, weil ich ja dort sein musste, und mir im Sekundentakt an die Backe geschlagen habe, um nicht einzuschlafen. Und solche Situationen gibt's jetzt nicht mehr, weil dann lege ich mich eine Stunde hin und natürlich bin ich danach produktiver, aber das darfst du halt nicht in so einem Büro.
Ich finde das ganz interessant, weil ich habe auch das Bedürfnis manchmal, dass ich mich woanders mit meinem Laptop hinsetzen muss, um zu schreiben, was aber immer was mit der Szene zu tun hat, die ich schreibe, mit der Figur, in der ich gerade bin, weil spannend. Manche Figuren brauchen einfach, dann brauche ich den Garten, dann brauche ich das die Natur außen, um mich mehr in sie hineinzuversetzen, dann funktioniert das am Laptop nicht, am Schreibtisch nicht. Da muss ich, also am Schreibtisch nicht, an dem Ort, wo ich sonst immer schreibe, sondern muss irgendwo anders hin. Das habe ich auch schon gemacht und gemerkt, dass das dann halt besser funktioniert. Einfach diese Routine in dem Fall dann durchbrechen, um auch eine andere Sichtweise oder eine andere Kreativität zu haben in dem Moment.
Ja, das kenne ich auch. Ich setze mich ja durchaus gerne schon mal mit meinem Laptop dann in einen Café oder so zu schreiben, ja, und weil einfach so dieses Hintergrundrollchen mich irgendwie belebt.
Und die Figur, und da bin das ich dann halt auch,
ja,
braucht. Ja. Mhm. Entschuldigung.
Nein, immer hinein.
Du hast hier Priorität.
Auch wenn sich jetzt vielleicht gerade nicht so anfühlt.
Ich höre euch sehr gerne zu. Ihr seid lustig.
Besser als nichts.
Nein, ich finde das auch sehr spannend. Das Thema finde ich total spannend, ja, wie unterschiedlich das auch aufgefasst wird und aufgenommen und verarbeitet wird. Genau, weil den Druck haben wir ja irgendwo alle.
Ja. Wie ist das denn jetzt bei dir? Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, bei einem Projekt hast du die Deadline verschoben, weil so gar nichts passte. Mhm. Aber die anderen hast du dann direkt erreicht. Und du hast uns ja auch vorhin genau geschildert, dass so diese Druckphase, dass das halt richtig, ja, richtig hart ist. So, wenn du jetzt auf das guckst, was in dieser Druckphase entstanden ist, ist das dann genauso gut wie vorher, schlechter oder besser?
Das kann ich nicht beantworten. Das ist, also das weiß ich jetzt gar nicht, weil du vorhin, ich habe gestutzt, als du sagtest, dass das dann halt schlechter wird, was du schreibst.
Das habe ich nicht gesagt. Nein, habe ich das gesagt? Das meinte ich,
dass das dann nicht so gut ist. Das nee, das weiß ich gar nicht. Das kann ich auch gar nicht beurteilen. Also wenn ich jetzt die Rückmeldungen der Lektorin mir überlege, bin ich, glaube ich, manchmal, wenn ich unter Druck bin, fokussierter. Und es könnte sogar besser sein, als wenn ich so Larifari-mäßig so da sitze und so irgendwie versuche, was auf das Manuskript nach vorne zu bringen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig beantworten.
Also das ist nämlich,
also ich habe nie das Gefühl, dass es... Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass es schlechter wird oder dass ich mir da halt einen abreiße und abrackere und dass das dann halt doof ist. Ich bin fokussierter und ich glaube, es wird dann halt auch besser. Das Gefühl in mir drin ist nicht gut, weil ich völlig erschöpft bin hinterher, so nach dem Motto. Aber ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, der es genauso geht. Die ist auch so ein Deadline-Junkie und fängt dann halt auch relativ spät an und braucht dann halt auch die Nächte und so. Sagt sie, ich weiß gar nicht, wie lange ich das noch machen will. Sie geht auf die 50 zu, ich gehe auf die 60 zu. Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit oder man wird ja halt auch älter und vielleicht ist das dann halt auch so der Punkt, wo man dann sagt, ich glaube, ich muss jetzt mal was verändern. Ob das funktioniert, weiß ich nicht.
Also ich kann nicht trösten, ich bin noch älter. Aber jetzt, deswegen darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich habe den Eindruck, wenn ich mich wirklich zwinge, jetzt zu schreiben und ich so gerade überhaupt keine Idee habe. Jetzt bin ich ja auch noch nicht so die Plotterin. Das heißt, vieles schreibe ich ja so mehr und da bin ich ja entdeckend. Wenn ich mich aber zwinge, mich hinzusetzen, so, du musst jetzt die Termine, du kannst nicht weiter verschieben, du musst jetzt hier, dann ist meistens der Wordcount auch noch so erschreckend hoch pro Tag. Ne? So ab 1200 Wörter pro Tag fängt es an, für mich quälend zu werden. 700 haue ich so raus, aber 1200, so ab dann fängt es an, quälend zu werden. So, wenn ich das so vor mir sehe, dann ist die Hürde ja jetzt, mich dran zu setzen, noch größer. Aber wenn ich das dann mache, was ich ja letztlich tue, weil bis jetzt habe ich die Bücher ja immer irgendwie fertig gekriegt, stelle ich dann fest, huch, diese Szenen sind oft die besten überhaupt. Dann kommen mir die tollsten Wendungen, die tollsten Sachen kommen da raus. Ne? Und ja, dass so dieser Druck hat, letztlich auch was Gutes hat. Was ich nicht kann, das wollte ich noch anschließen, länger als 2-3 Stunden am Stück schreiben, kriege ich nicht hin. Da bin ich so völlig leer. Also mich zur Nacht hinsetzen wird bei mir überhaupt nicht funktionieren. Ne? So, deswegen arbeite ich ja mit diesem Tageswordcount und selbst bei 1200 Wörtern habe ich die so in 2 Stunden habe ich die abgearbeitet. Dann ist aber auch gut, mehr würde nicht mehr gehen.
Ich habe im letzten Jahr angefangen, wir haben so ein kleines Hüttchen und dann bin ich dann tatsächlich eine Woche ganz alleine dahin gefahren und hatte mir vorgenommen, die nutzt du komplett zum Schreiben. Und da hatte ich halt keine Ablenkung, da war nichts. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, dass ich auch so 2-3 Stunden gut an einem Stück schreiben kann. Dann brauche ich aber eine Pause. Mhm. Dann und zwar eine lange Pause. Da muss ich mir was zu essen machen, ich kriege dann Hunger. Dann muss ich irgendwie in den Garten gehen oder irgendwie was anfassen, Unkraut zupfen oder was auch immer machen. Und ich werde dann nachmittags, ich hatte ja sonst nichts, denk, komm, setz dich nochmal hin und schreib. Aber das ist dann die Hälfte von dem gewesen, was ich morgens geschafft habe, obwohl ich die gleiche Zeit zur Verfügung hatte und noch mehr. Aber das ging dann halt auch nicht mehr. Aber das hat geholfen, weil ich keine Ablenkung hatte und mich auch wirklich gezwungen habe, fokussiert zu sein. Ich werde es nochmal versuchen. Aber ich versuche es immer wieder anders. Und eigentlich bin ich bis jetzt immer da gelandet, dass ich Druck hatte.
Genau, es hat ja immer irgendwie geklappt. Das ist ja letztlich, was das Gehirn abspeichert. Du musst ja gar nichts ändern, das hat doch geklappt. Ne?
Laissez-faire-Gefühl, so, ach ja, komm, ach, du hast ja noch Zeit, das klappt schon, machst du schon.
Und also was bei mir auch nicht klappt, nachmittags schreiben, also ich muss morgens, nachmittags fällt mir nichts Gescheites ein. Also wenn ich das versucht habe, das sind immer Sachen, die ich am nächsten Tag, ich lese ja, bevor ich schreibe, nochmal das, was ich am letzten Tag geschrieben habe, die ich wieder rausschmeiße, das ist völliger Murks. Ja, also das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Weil ich morgens nicht geschrieben werde, kriege, das passiert auch später nicht mehr.
Kerstin, wie ist das denn bei dir mit anderen zusammenschreiben? Also ich weiß, Vera würde ja sowas gar nicht gerne tun. Ich bin im Moment ganz froh. Also wir haben bei uns in der AutorInnen-Lounge haben wir ja die VIP-Lounge, wo wir viermal in der Woche so ein Coworking online haben. Und ich habe jetzt für mich gesagt, ich nehme dann diese Zeit auch immer zum Schreiben und mache dann mein Lektorat drumherum. Und im Moment hilft mir das tatsächlich, also auch heute früh war 8 Uhr Termin und ich wäre wahrscheinlich sonst noch ein bisschen im Bett geblieben, hätte ein bisschen langsamer gefrühstückt, aber so war ich dann eben um 8 Uhr da, weil ich wusste, da sind die anderen im Call anwesend und dann wird sich auch ausgetauscht, was macht ihr jetzt, was habt ihr vor und so. Wie ist das bei dir?
Du meinst jetzt schon so Schreiben am eigenen Projekt, nicht ein gemeinsames Projekt.
Okay. Nee, am eigenen, aber mit anderen zusammen.
Ich habe das mal gemacht, so einen Schreibworkshop. Da ging es auch darum, in Heiligenhausen. Da waren wir auch zu 8 und jeder hatte dann morgens so seinen Platz am Fenster mit Blick aufs Meer. Das hat mir gut gefallen. Ich liebe aber auch das Meer. Das war ganz okay. Wir haben uns war dann mit so einem Coach und man konnte dann, wenn man wollte, Fragen und Feedback holen. Wir haben aber wenig untereinander über das, was wir geschrieben haben, gesprochen, sondern das war so für jeden. Das hat mir ganz gut gefallen, es kommt aber hier bei mir so eigentlich wenig in Frage. Was ich überhaupt nicht kann, das ist über Menschen mit meinem Projekt reden während des Schreibprozesses. Das finde ich, was heißt reden? So diskutieren oder so, ich habe ja dann so meine Idee oder ich habe das Exposé und diesen ganzen Kapitelplan, was ich da alles so aufgebaut habe. Und das habe ich ja schon mal mit meiner Lektorin oder mit meiner Agentin besprochen. Und was ich dann nicht kann, ist mit jemand anderem darüber reden, der mir dann halt andere Informationen gibt. Das würde mich total verwirren und verunsichern. Okay. Und dann käme ich überhaupt nicht mehr in den Schreibprozess rein. Spannend. Also das wäre für mich wirklich kontraproduktiv. Vielleicht auch, weil ich immer an mir zweifle und ich könnte das dann überhaupt nicht gebrauchen, dass dann nochmal jemand sagt, überleg dir nochmal, ob die Figur so wirklich okay ist. Das ist
kann ich verstehen.
Ja, auch so eine
spannend, weil ich das gerade total hilfreich finde, mit Leuten drüber zu sprechen.
Okay.
Nicht mit vielen, aber regelmäßig.
Also im Vorfeld ja, aber nicht, wenn ich dann im Schreibprozess bin, dann würde ich nur noch die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ich kann sowieso nichts. Ich lasse das jetzt komplett. Für mich wäre das eine Katastrophe.
Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Man weiß ja auch nicht. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich kann das auch nicht gut. So manchmal, ich meine, so die guten Freundinnen, man sitzt abends beim Essen, die fragen dann, was schreibst du gerade und machst den neuen Bienenfall und so. Und dann erzähle ich schon mal. Und dann kommen da die tollsten Ideen, die aber so gar nicht in mein Konzept passen, weil die einfach die Hintergründe, das, was bei mir im Kopf da alles schon entstanden ist, ja nicht kennen. So, das, ne, genau. Wo ich dann versuche, immer höflich das Thema zu wechseln.
Nee, sowas mache ich ja auch nicht, aber ich habe halt 1-2 Leute, die wirklich auch tief mit drin sind und genau wissen, wie sich's weiterentwickelt und da tut mir das sehr gut, drüber zu sprechen. Also,
aber wie ist das, wenn die sagen jetzt, was ist denn, wenn die sagen jetzt so, du, die eine Figur, die du besonders liebst und die sagen die, nee, ja, das fänden sie jetzt blöd. Was machst du denn dann?
Dann versuche ich rauszufinden, woran könnte es liegen und ist das relevant für mich? Also es hilft mir in dem Moment auch vielleicht völlig mich in irgendwas zu verrennen, was am Ende nicht so ankommt, wie ich es haben möchte. Also dieses frühe Feedback hilft mir ja auch sehr. Ich habe da nicht, das sind keine Leute, die da dann sagen, dann lass doch jetzt das und das passieren. Da halten die sich raus, aber die geben mir halt Rückmeldung zu dem, was ich schon habe. Und das ist für mich sehr hilfreich, so ein bisschen zum Navigieren.
Da bist du deutlich souveräner als ich, ja.
Also das würde ich halt im Vorfeld immer mit meiner Lektorin oder mit meiner Agentin besprechen, in welche Richtung das Ganze gehen soll, auch wie die Figuren angelegt sind. Und wenn ich das dann halt jemandem erzählen würde während meines Schreibprozesses und irgendjemand sagt, finde ich total merkwürdig, das geht doch gar nicht, wieso macht die das denn? Und das dann so hinterfragen würde, dass mich das so verunsichern würde, dass ich dann wirklich ein Thema damit hätte.
Ja, spannend.
Ja, kann ich sehr gut. Ginge mir auch so. Wobei, du hast natürlich der Unterschied zwischen uns ist, du hast den Austausch mit deiner Agentin und mit deiner Lektorin. Ich mache das ja Self-Publishing, also Agentin habe ich nicht. Und meine Lektorin kriegt das Werk. Gut, wir reden vorher nochmal so, weil ich grob plane, aber die kriegt das erst, wenn es fertig ist. Ne? So, das heißt, den Austausch habe ich nicht. Ne? Wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich auch nicht gut damit. So im Vorfeld, bei der Konzeption natürlich, aber während des Schreibens geht es mir da wie dir. Und um auf Tamaras Frage einzugehen, deswegen kann ich auch an so Sachen wie NaNoWriMo oder so nicht teilnehmen. Ja. Ich könnte auch nicht mit anderen Leuten joggen. Selbst wenn ich mich entschlossen hätte zu joggen, aber zu wissen, ich muss jetzt joggen, weil jemand anders das will. Da käme sowas von Rebellion in mir hoch, das geht gar nicht. Ne? So, und das wäre beim Schreiben genauso. Ich muss immer das Gefühl haben, ich habe die Kontrolle. So, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, weil jemand anders das will, das kann ich nicht. Also wir brauchen vielleicht auch einen Psychologen, das muss man einladen, das muss man therapieren.
Ich wollte gerade sagen, wäre gerne dabei, würde mich auch sehr interessieren.
Aber um jetzt nochmal dahin zurückzukommen, wo du gesagt hast, du kannst unter Druck produktiv sein, aber du bist dann halt völlig erschöpft. Wie gehst du dann damit um? Wie holst du dich da wieder raus?
Sauna. Also Sauna hilft mir immer, mich total zu entspannen und aus diesem Teufels- oder auch diesem Hamsterrad rauszukommen. Oder wenn ich dann halt das Projekt abgegeben habe, erfolgreich, wie gesagt, dann bin ich erstmal erschöpft, dann mache ich gar nichts. Gehe viel in die Sauna, kümmere mich einfach viel um mich selbst.
Wie lange ist dann so eine Pause bis zum nächsten Projekt?
Also im Kopf ist da immer ein neues Projekt, das ist immer da. Bis ich mich aber wirklich damit ernsthaft auseinandersetze, drei, vier Wochen so.
Also doch so einen Monat und dann ist wieder, wie ist das denn dann? Ist das dann so nach dem wirklich auch so ein Wollen oder ist dieser Druck und diese Druckphase noch immer im Hinterkopf? Ist das ein Angang, wieder was anzugehen?
Nee, das ist dann völlig freiwillig. Ja? Das ist so, wo ich dann so, also bis jetzt zumindest.
Ja, das wäre ja schön, dann bist du da schneller als ich.
Vielleicht kommt das irgendwann nochmal anders oder so.
Also ich brauche da länger, definitiv länger. Ich bin immer total froh.
Lange?
Ja, 2-3 Monate. Abgesehen, jetzt gut, jetzt war mir natürlich ein bisschen anders, weil nach dem ersten Fertigstellung, wenn es ins Lektorat geht und so, dann fängt ja bei mir das, was mir am meisten Spaß macht, Veröffentlichungen und was weiß ich, Marketing machen und Leuten davon erzählen. Okay. Und das könnte ich ja rund um die Uhr machen. Dafür brauchst du mich nicht zu zwingen, ne? So.
Kann man sich engagieren? Ich finde das nämlich nervtötend.
Ja, vielleicht müssen wir da mal drüber reden, aber egal. So, Problem ist, dass irgendwann nach 3-4 Monaten ist ein neues Buch alt. Das heißt, ich weiß, um jetzt wieder diesen Spaß zu haben, muss ich wieder jetzt schreiben.
Okay, dann ist das Schreiben für dich Mittel zum Zweck.
Ja, mehr oder weniger. Also ich will jetzt nicht sagen, also die Ideen entwickeln macht mir schon auch Spaß. Ne? Also gerade so am Anfang, wenn ich so von der Idee begeistert bin, so die ersten 2-3 Kapitel, das ist immer super. Und dann kommt der anstrengende Teil. Und dann kommt diese Druckphase mit dem großen Showdown. Und dann ist wieder
Glücksgefühl. Ist das nicht eine wunderbare Heldenreise?
Ja. Also von daher ist das vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Du kannst es ja abgeben und dann ist es bei dir quasi aus dem Kopf, ne?
Bis der Verlag dann irgendwann kommt. So, hier guck mal, ist. Ich habe jetzt gerade die neuen Coverentwürfe bekommen für das neue Buch, was im März erscheint. Das ist schön. Dann freut man sich mal wieder noch ein bisschen mehr aufs Buch, aber dann kann ich mich wieder aufs neue, also aufs andere Projekt konzentrieren.
Wobei ich das, auch das ja etwas, aber das ist ein anderes Thema, dass ich mein Baby, das ich mir mit so viel Qualen aus den Ländern geschoben habe, abgeben muss und dann macht irgendein anderer was damit. Das ist für mich auch noch relativ schwer vorstellbar, aber gut, das ist,
wie soll ich brauchen, glaube ich. Sind wir wieder bei der Kontrolle, ne?
Ja, das ist, glaube ich, das große Thema. Ja, meine liebe Kerstin, auch bei uns gibt es zum Ende hin immer noch so ein bisschen Druck, weil es gibt die total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara.
Nein.
Musst du dich okay. erzählen.
Nein, no pressure. Aber Kerstin, bei welchem Buch hast du als Leserin denn zuletzt Tränen weinen oder lachen müssen?
Das ist gar nicht so eine einfache Frage, finde ich. Ich habe die, normalerweise lese ich halt viele Krimis und die sind meistens nicht zum Weinen oder zum Lachen, zumindest die, die ich lese. Ich habe aber tatsächlich ein Buch gelesen, was mich total berührt hat. Das ist Alles, was wir geben mussten. Von, ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich den Kazuo Ishiguro, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auch ein Literaturnobelpreisträger. Und da geht es darum, dass Kinder gezeugt werden als Ersatzteile. Und das hat mich total berührt. Wenn ich jetzt davon erzähle, bekomme ich auch totale Gänsehaut. Das war sehr eindringlich beschrieben und einfach sehr berührend. Und da habe ich geheult, als ich das gelesen habe. Also da sind mir ganz auf die Tränen gekommen.
Das kann ich verstehen.
Ja, da gibt es ja auch vergleichbare Filme, die sehr gruselig anmuten tatsächlich, aber ja.
Krasses Thema und das ist übrigens auch verfilmt worden, nämlich nicht alles täuscht und auch da verdrückt man das ein oder andere Tränchen.
Ja, kann sein, dass ich dann vielleicht das gesehen habe.
Dann
wollen wir schnell zu was Schönem kommen. Welche Begegnung in der Buchbranche hat dich denn ganz besonders inspiriert?
Für mich ist Inspiration pur die Frankfurter Buchmesse. Ich stehe dann da und guck mir diese vielen buchbegeisterten Menschen an, fühle mich wie ein, manchmal wie ein total winziges Teilchen und überhaupt nicht zugehörig und manchmal genau so ich gehöre dazu.
Ja.
Das ist dann halt Inspiration und Fluch gleichzeitig. So alle anderen sind viel erfolgreicher und alle anderen sind viel besser und aber trotzdem bin ich Teil dieses Ganzen und das ist ein schönes Gefühl.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann mal Hakan Nesser auf einer an der Algarve getroffen bei einer Lesung. Was heißt getroffen? Heute kann ich mich in den Hintern treten, dass ich mich nicht getraut habe, auf ihn zuzugehen und ihm Hallo zu sagen, weil ich ihn total cool finde. Aber ich habe von weitem habe ich ihn angehimmelt und habe gedacht, wow, so souverän mal auf einer Bühne zu sitzen, das ist toll. Aber wie gesagt, ich tritte mich immer noch in den Hintern, dass ich nicht den Mut hatte, auf ihn zuzugehen. Ja, das sind so die Inspirationen gewesen.
Und zum Schluss, welches Klischee willst du nie wieder in einem Buch sehen?
Das ist, finde ich, eine ganz schwierige Frage, weil im Grunde genommen, finde ich, gehören Klischees in irgendeiner Art und Weise dazu. Das Problem ist ganz oft, dass die gewisse Klischees dann halt in allen Büchern, die zur gleichen Zeit erscheinen, auf einmal Thema sind. Und das ist dann nervtötend. Mhm. Ich war letztes Jahr in der Jury vom Glauser und es gab dann halt unendlich viele Bücher, die ein Thema hatten. Und dann denkst du, boah, das hast du doch schon dreimal gelesen, das willst du jetzt nicht nochmal lesen. Ich kann das so schlecht bewerten, weil der ausgebrannte Kommissar ist ein Klischee. Aber der Sven Stricker hat das wunderbar mit Sörensen nochmal umgesetzt bekommen. Von daher kann ich gar nicht sagen, dass das ein Klischee ist, was ich nie wieder lesen möchte, sondern vielleicht, also dass man anders das dann halt beschreibt oder so.
Ja.
Wisst ihr, wie ich das meine?
Naja.
Also ich finde, Klischees gehören halt irgendwie dazu, weil sonst geht's dann halt, wird's oft total unnatürlich und unrealistisch. Weil im Grunde genommen, wenn man mich so betrachtet, könnte ich auch ein Klischee sein. Weiß ich nicht.
Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du trotz der bevorstehenden Deadline heute Zeit für uns hattest und wir dich ein bisschen davon ablenken konnten. Ich habe sehr mitgefühlt mit dir und hoffe natürlich, dass ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mitgefühlt habt, Anregungen bekommen habt, Denkanregungen bekommen habt. Ihr wisst, wir freuen uns immer auch über euer Feedback, wie ihr damit umgeht, wie ihr Druck erlebt oder vielleicht nicht. Lasst uns das gerne wissen. Danke nochmal, Kerstin, dass du heute Zeit für uns hattest. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns nächste Woche in Frankfurt dann sehen.
Und genau, hören tun wir uns nächste Woche nicht, aber nicht, weil Vera und ich uns nicht mehr lieb haben.
Nein.
Sondern weil eben die Buchmesse ist. Ihr könnt uns sehen und treffen. Am Donnerstag sind wir beide da. Am Freitag habe ich noch ein Meet and Greet. Das packe ich nochmal in die Shownotes. Bin auch am Mittwoch vor Ort. Kerstin, dich sehen wir hoffentlich auch irgendwo.
Ich bin am Donnerstag auch in Frankfurt und am Sonntag auch nochmal. Da habe ich eine Lesung.
Sehr schön.
Und ich danke euch.
Sag schnell, wann und wo die Lesung ist, dann können alle kommen.
Amazon Stand 14:30 bis 15:30.
Perfekt.
Ja, super.
Am Sonntag.
Okay, ja, dann ist jetzt alles geplant. Dann hören wir uns dann wieder in 14 Tagen mit Folge 284. Danke nochmal, Kerstin.
Ich danke euch für die Ablenkung.
Ja, danke. Und ja, ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Folgt uns und bleibt uns gewogen. Bis in 14 Tagen.
Tschüss.